Ja, diese Musik, die wir da gespielt haben, die ist nicht von ungefähr. Shirin, was war das jetzt für eine Musik?
Das war Ashimashi und der Sänger.
Ist ein iranischer
Da hier ist,
Künstler?
genau, das ist ein iranischer Künstler und
Du meinst Dolband, oder? Als Interpret?
Okay, also ihr
Hm?
hört schon, wir haben eine besondere Musik ausgesucht. Es geht um ein besonderes Land, aber nicht nur darum. Ihr seid hier immer noch beim Lokalmagazin. Am Mikrofon ist jetzt Elvira und wir haben heute eine Sendung an diesem Tag im November im Rahmen der Aktionen rund um das Jubiläum 100 Jahre Frauenwahlrecht in Deutschland. Aber wir stellen uns auch die Frage, wie sieht es denn mit Rechten in anderen Ländern aus? Wie fühlen sich Frauen in anderen Ländern? Und ich habe dazu heute zwei Gäste im Studio. Neben mir begrüße ich ganz herzlich die Silvia, die einige von euch sicher kennen. Hallo Silvia.
Hallo, Elvira.
Und als ganz besonderen Gast heute Shirin. Hallo Shirin.
Hallo, Elvira.
Silvia, du bist öfters hier im Radio.
Ich bin öfters hier im Radio, allerdings in einem ganz anderen Zusammenhang. Ich bin unter anderem Dozentin beim Bundesamt für Familie und ich komme des Öfteren mit einer Gruppe von Bundesfreiwilligen hierher, um dort die Sendung Unsere Stimme zu machen.
Du bist aber auch eine sehr versierte Frau, wenn es um bestimmte politische Fragen in bestimmten Ländern geht. Da habe ich dich nämlich auch angetroffen vor einiger Zeit.
Ja.
Und du bist auch, ja, du hast bestimmte Dinge auch studiert.
Richtig, also ich bin auch passionierte Islam- und Religionswissenschaftlerin mit sehr vielen Themen, die mich hier interessieren. Ich verfüge über einiges an Reiseerfahrungen und zum heutigen Thema. Also ich bin seit 2004 zum Beispiel auch regelmäßig im Iran unterwegs, wo ich dann Gruppen begleite und versuche, Informationen und Kulturvermittlung weiterzugeben.
Shirin, du bist schon lange in
Ja,
Deutschland.
ich bin seit 26 Jahren in Deutschland und ja, und ich fliege immer wieder in den Iran und bin Integrationslehrerin, bin im Integrationsbereich tätig und habe sehr viel Kontakt mit Frauen aus unterschiedlichen Kulturen und
Also
bin zum ersten Mal in einer Radiosendung. Deshalb bin ich etwa aufgeregt. Sorry.
sind, glaube ich, alle
Das
beim
geht,
ersten
das,
Mal.
genau, geht vielen so beim ersten Mal. Und ich bin ganz froh, ich habe zwei sehr kompetente Frauen hier, die sehr viel wissen. Silvia, du hast dich sehr auch mit der rechtlichen Situation befasst. Kannst du die uns mal kurz umreißen?
Also ich würde jetzt einfach mal auch aus gegebenem Anlass mit dem Thema Frauenwahlrecht beginnen. Wir in Deutschland feiern 100 Jahre Frauenwahlrecht. Im Iran wurde damals noch unter dem Schah 1963 das Frauenwahlrecht eingeführt, gegen massiven Widerstand religiöser Kräfte. Und dennoch herrscht nun im Iran seit 55 Jahren das verbürgte Recht von Frauen, zur Wahl zu gehen und gewählt zu werden, also sowohl das aktive als auch das passive Wahlrecht. Auch die Islamische Revolution seit 1979 an der Macht hat keine Abstriche an diesem Frauenwahlrecht gemacht, mit gewissen Einschränkungen. Zum Beispiel, dass man es Frauen deutlich erschwert, auf Wahllisten zu kommen. Es gibt ja immer ein Vorauswahlverfahren, wo dann der Wächterrat auch mitbestimmt, wer überhaupt kandidieren darf. So gab es zum Beispiel bei den letzten Präsidentschaftswahlen durchaus auch sehr viele Frauen, die eigentlich kandidiert hatten, aber keine davon wurde dann als Kandidatin zugelassen. Das ging allerdings auch Hunderten von anderen Männern so.
Ja, klar.
So, und jetzt einfach nach diesem theoretischen Einstieg zum Frauenwahlrecht fände ich es schön, Shirin, wenn du mal schilderst, wie es dir denn bei deinen Reisen in den Iran geht.
Eigentlich bei mir geht es darum, ich muss immer wieder definieren, was Recht ist. Was ist Recht für mich? Was ist Recht für eine europäische Frau oder Europäer allgemein? Und bei mir, es geht um mein privates Leben. Es ist mir wichtiger als zu wählen halt. Und wenn ich im Iran lande, als Erste muss ich ein Kopftuch auftragen und mich so anziehen, wie es sein muss. Und das finde ich nicht richtig halt. Aber was Frauenrechte allgemein anbelangt, finde ich, das gibt schon ein bisschen Probleme halt, wenn man das im vergleicht. Aber alles im Leben ist relativ, dass die Frauen allgemein in vielen Berufen tätig sein könnten, das ist schon auch von Vorteil. Das finde ich gut.
Aber du sagst, was Frauenrechte anbelangt, da gibt es schon auch Probleme. Was meinst du mit Problemen?
Ich meine, wenn ich nicht mich frei bewegen könnte, das heißt, dann habe ich keine Rechte als Frau.
Du meinst jetzt frei bewegen nur in Anführungsstrichen, wie du dich anziehen kannst, wie du dich kleiden kannst, oder hast du auch noch andere Dinge vor Augen, wenn du das sagst, ich kann mich nicht frei bewegen?
Ich kann auch nicht meine Meinung frei äußern, ja.
Also nicht in der Öffentlichkeit.
In der Öffentlichkeit, klar. Ja, das sind die Sachen.
Ja. Ich denke, das, was Elvira meinte, das ist ja der eine Unterschied, ob ich zu frei bewegen eben auch die Art, mich anzuziehen, zähle. Das ist der eine Punkt. Da gibt es ja ganz klare oder auch halbklare Kleidervorschriften im Iran.
Ja.
Also die Haare müssen zum Teil zumindest bedeckt sein und die Oberteile müssen zumindest bis über den Po reichen. Das ist die eine Seite. Wenn ich aber im Iran unterwegs bin, dann sehe ich Frauen eigentlich überall in der Öffentlichkeit. Also diese Bewegungsfreiheit hat man jetzt, ich nenne mal als Gegenbeispiel Saudi-Arabien oder Afghanistan. Also im Vergleich dazu, du hast ja auch schon gesagt, alles relativ, hat die Frau im Iran volle Bewegungsfreiheit.
Ja, und die Frauen haben viel zu sagen, die können ihre Meinung sagen und die sind eigentlich sehr stark, die Frauen im Iran. Die sind nicht unterdrückt, ja.
Nicht unterdrückt, also ich erlebe die Frauen auch als sehr stark und sehr selbstbewusst.
Ja.
Aber im rechtlichen Bereich gibt es schon noch so ein paar Punkte, wo Frauen eindeutig Männern nicht gleichgestellt sind. Ne, was zum Beispiel das Thema Scheidung betrifft.
Ja.
Oder wer bekommt das Sorgerecht für Kinder?
Genau, das ist alles vom Islam bestimmt.
Genau,
also diese islamischen Gesetze, die im Iran geregelt sind halt. Und deswegen.
Also die Iran hat ja da eine Form sehr strenger Auslegung der islamischen Gesetze.
Ja.
Zum Vorteil der Männer, würde ich jetzt mal sagen, oder?
Genau. Ja.
Du hast im Vorgespräch gesagt, dass es dir in Deutschland gefällt, weil du das Gefühl hast, dass du hier als Frau am stärksten respektiert wirst, auch von Männern. Und das ist ja auch in Amerika, also in den USA, anders gegangen ist. Habe ich das falsch wahrgenommen oder ist es so, dass es hier, dass du...
Nein, ich habe nur gesagt, dass allgemein die Frauen werden in Deutschland sehr viel von Männern respektiert und die Frauen haben sehr viel Macht, was ich das wirklich sehr schätze und genieße halt als Frau in Deutschland. Und es ist etwas, was man nicht als selbstverständlich annehmen soll oder akzeptieren soll. Das ist gut, dass es so ist in Deutschland und das ist etwas, was die Frauen wirklich schätzen müssen, dass sie von Männern so respektiert werden.
Was würdest
und dass die Frauen so viel Macht haben in Deutschland. Das ist so eine Frauengesellschaft hier.
Was meinst du mit Macht?
Das heißt, ich kann einigermaßen die Sachen erreichen, die ich erreichen möchte, und ich werde nicht unterdrückt oder ignoriert, nur weil ich eine Frau bin. Das kann ich das nicht machen. Ja, man kann alles machen. Ich meine, in Leitungsbereich, unsere Bundeskanzlerin ist auch eine Frau, und das ist nicht so selbstverständlich, dass man so viel in der Politik erreicht als Frau halt. Ja.
Aber auch im privaten Bereich, dass man da viel machen kann.
Oder? Im privaten Bereich, was die Trennung zum Beispiel anbelangt, die Frauen bekommen alles. Und das finde ich sehr gut für die Frauen halt in Deutschland, dass die Gesetz ist auf der Seite der Frauen, mehr als Männer.
Siehst du das auch so?
Die Männer werden unterdrückt.
Was sagst du dazu, Silvia?
Ich sehe das, glaube ich, etwas differenzierter, aber weil ich auch zwischen Theorie und Praxis noch unterscheide. Ich denke, im Recht hat man in Deutschland sehr, sehr viel getan, damit Frauen Männern gleichgestellt sind. In der Praxis sehe ich da durchaus noch Bereiche, wo das noch nicht so ganz umgesetzt wurde. Also ein kleines Beispiel in Deutschland: Es gibt Parteien, wo fast keine Frauen in irgendwelchen Positionen sitzen, zum Beispiel, ja?
Okay.
Oder auch bis Frauen Ministerinnen wurden, geschweige denn, das ist jetzt ein bisschen anders, genauso viel Ministerposten, und zwar nicht nur im Bereich Familie und Soziales stellen konnten. Das war ein langer Weg und ist ein Kampf, finde ich, der noch nicht abgeschlossen ist.
Ich hatte neulich zwei junge Frauen hier, mit denen ich auch darüber gesprochen habe, wie sie sich fühlen als Frauen in Deutschland. Also die eine ist, wenn ich das richtig im Kopf habe, das, was man heutzutage in Bio-Deutsche nennt. Die andere ist in einem anderen Land geboren und hierher gekommen. Und beide haben gesagt, naja, es gibt noch einiges zu tun. Die eine meinte, also sie ist in einer Familie aufgewachsen, in der sie sich gleichgestellt gefühlt hat und nicht irgendwie diskriminiert als Mädchen. An der Uni hat sie dann so Sachen erlebt, dass sie über den Gender Pay Gap berichtet hat und der Professor dann versucht hat, sie ein bisschen, naja, nicht lächerlich zu machen, aber so ein bisschen, naja, dieses Gerede da. Dabei ist es etwas, das eine ziemlich reale Studie ist. Und dass sie sich sehr aufgeregt hat über einen Freund, der auf eine Frau gezeigt hat und gesagt hat, guck mal, das ist so eine Schlampe da. Ja, warum? Ja, die ist jetzt schon mit einem anderen Jungen wieder hier. Oder so mit, und die hängt immer mit Jungs hier rum. Und dann hat sie gemeint, ja, also das ist ein Verhalten von einem Mädchen, das du kritisierst, aber bei einem jungen Mann würdest du das nicht kritisieren. Und das finde ich empörend. Und die andere hat gemeint, sie ist nach Deutschland gekommen, hat gedacht, es ist das Reich der gleichgestellten Frauen, und musste dann feststellen, und fand es ähnlich auch ein bisschen so, dass junge Mädchen sich eben, ich habe denen gesagt, ich bin kein sexuelles Objekt, ich bin höchstens ein sexuelles Subjekt, dann haben sie sehr gelacht. Dass also, ja, sie da schon auch einiges vermissen. Also sie selber als junge Frauen, wie sie sich bewegen können, wie sie angeschaut werden, auch von jungen Männern. Lange Rede. Kurzer Sinn, es ist noch. Ja.
Also es ist noch keine hundertprozentige Gleichberechtigung, ne, würdest du damit auch sagen. Aber wenn wir schon so bei Begrifflichkeiten sind, Gleichberechtigung beinhaltet ja auch gleiche Rechte. Ich fände es mal spannend, was ihr denn so unter Recht und Gleichberechtigung versteht. Shirin oder Elvira, wer immer auch anfangen mag.
Ich finde das persönlich, dass es gleiche Rechte kann nie geben, weil die Frauen und die Männer sind halt unterschiedlich. Ich verlange auch nicht die gleichen Rechte wie ein Mann, weil es gibt immer Rechte und es gibt auch Pflichten. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass jede Person seine Rechte und Pflichten richtig erfüllt. Rechte bekommt und die Pflichten erfüllt. Und ich denke allgemein, es ist nicht, dass man mit Männern konkurriert. Ja, das sagt, ich will mehr und ich will das oder jenes. Dass man sich einfach ergänzt. Das ist ein sehr wichtiger Punkt für mich, allgemein in einer Gesellschaft.
Hättest du ein Beispiel?
Ich möchte nicht eine emanzipiert oder feministische Frau sein. Ich möchte eine starke Frau sein halt. Das ist für mich wichtiger.
Da bringst du schon den nächsten Begriff ins Spiel, Emanzipation, was das denn heißt. Ich würde noch mal kurz gern nachhaken, wenn du sagst, du glaubst nicht, dass Männer und Frauen gleiche Rechte haben sollen. Auf welches Recht könntest du denn verzichten?
Nichts, keine.
Ja. Das dachte ich mir doch.
Auf gar keine. Bitte.
Du meintest wahrscheinlich, dass einfach Männer und Frauen zwar gleiche Rechte haben sollen, aber einfach qua Geschlecht vielleicht doch gelegentlich Unterschiede aufweisen.
Genau, das
ja?
ist richtig.
Okay.
Das
ich wollte das ja. nur auch für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen
genau,
klarstellen.
Richtig, genau.
Dankeschön.
Also bei mir wirbelt es schon wieder im Kopf, Feminismus, gleiche Rechte, was heißt gleiches Recht? Spontan würde ich sagen, was ich als Recht für alle haben möchte, ist, in USA gibt es ja, glaube ich, diesen Zusatz, das Streben nach Glückseligkeit. Da haben wir vorher auch diskutiert, was verschiedene Auffassungen von Glück sind. Und ich würde sagen, dass Menschen ihre verschiedenen Auffassungen von Glück nachgehen können, solange es nicht das Glück anderer beschneidet oder die Freiheit anderer beschneidet. Es ist mir sehr wichtig, dass verschiedene Lebensentwürfe eben die Möglichkeit haben, auch gelebt zu werden. Und ich denke, dass man dafür auch strukturell einiges tun muss, dass das möglich wird. Zum Beispiel auch die Frage, wie Kinder aufwachsen, wie eine Frau ihre Kinder erzieht oder ein Mann seine Kinder erzieht. Also in welchem Kontext, als Paar, als Gemeinschaft oder als Alleinerziehende. Das ist was, das, über das man auch durchaus sprechen muss, wie man das möglich machen kann. Und was ich gar nicht leiden kann, ist, wenn man mir irgendein Ideal überstülpt, das ich gefälligst zu erfüllen habe. Also auf der einen Seite denke ich, es ist tatsächlich so, dass es Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt, aber dass man die den Menschen nicht überstülpen darf. Also man muss sie berücksichtigen, um die verschiedenen Lebenssituationen zu sehen, in denen Menschen sind. Aber tatsächlich sind wir auch Individuen und haben unsere sehr eigene Biografie, unsere eigenen Wünsche und Sehnsüchte, die sich zwar an der Struktur und den Idealen um uns herum orientieren, aber eben doch unsere eigenen sind. Und das ist mir sehr wichtig, dass diese Individualität auch respektiert wird und dass nicht gesagt wird, oh, die Frau da, die hat ja gar keine Kinder, oh, das ist ja gar keine richtige Frau und verheiratet ist sie auch nicht und einen Beruf hat sie auch keine. Was ist denn das für eine? So eine bin ich. Was bin ich denn? Nix.
Wir haben jetzt hier zwei komplett unterschiedliche Antworten bekommen. Sicher auch sehr von der jeweiligen Lebenserfahrung und der Biografie geprägt. Ich würde mal ganz unten bei den Basics anfangen. Für mich heißt Gleichberechtigung, ohne jetzt alle Aspekte hier anführen zu können, dass ich dieselben Rechte habe wie Frauen. Das heißt, dass
Männer.
Na, aber das wollte ich noch zu dir, Elvira, sagen, weil ich glaube, die Unterteilung in Männer und Frauen allein ist viel zu einfach. Es gibt so viele Schattierungen zwischendrin. Also es ist ja nicht jemand jetzt nur 100% das eine oder das andere. Na, wir haben ja ganz viele Aspekte auch in unserem Individuum. Und dort möchte ich einfach, egal, ob ich jetzt Mann, Frau, intersexuell oder sonst was bin, möchte ich schon mal juristisch gesehen die gleichen Rechte haben. Also ich möchte als Person, wenn es zu irgendeinem Fall kommen sollte, ebenso behandelt werden. Ich möchte meinen Rechtsanwalt oder eine Rechtsanwältin bekommen. Ich möchte nicht diskriminiert werden wegen meines Geschlechtes. Ich möchte, wenn ich einen Beruf ergreifen will, der traditionell eher als männlich bezeichnet wurde, dann möchte ich diese Möglichkeit haben. Ich möchte weder als Frau noch als Mann auf irgendwelche Bilder reduziert werden. Das heißt auch, wenn ich eine Frau bin, die ein paar Jahre einfach nur mit ihren Kindern und Hausfrau sein möchte und das für mich stimmt, sollte das genauso respektiert werden, wie wenn ich sage, okay, mir ist der Beruf sehr wichtig, meine Kinder kommen in die Kita oder ich habe keine Kinder. Und ebenso würde das für mich aber auch heißen, wenn ein Mann sich entscheidet, beispielsweise mit Kindern Erziehungsurlaub zu nehmen, dass er dann genauso respektiert wird und als ganzer Mann angesehen wird. Na, wir haben ja da sehr viele auch subtile Ebenen, wo Diskriminierung und Ungleichberechtigung stattfinden kann.
Da möchte ich noch was hinzufügen.
Ja, als eine Person, die zum Beispiel in einer Gesellschaft wohnt und die Sprache nicht sehr gut beherrscht oder neu ist in einer Gesellschaft, kann man sich auch nicht so gut verkaufen. Und man wird auch nicht so gleich behandelt wie eine Einheimische. Und das finde ich auch sehr traurig, dass man auch diese Chancen muss man die neuen Migranten geben, die nach Deutschland kommen, dass sie auch, dass man ihre Trauma oder ihre Sprachprobleme auch berücksichtigt, dass man auch sie ein bisschen mehr Chancen gibt, sich zu integrieren. Ja, das ist auch ein sehr wichtiger Aspekt für mich als eine Person, die auch nicht neu ist halt, Immigrant in Deutschland. Gut. Und das ist sehr wichtig, dass man auch die Rechte und Rechte dieser Menschen auch berücksichtigt.
Also du gehst jetzt auf deine eigene Biografie ein, aber auch das...
Ja, ich finde zum Beispiel als eine Person, die kein Einheimischer ist, muss man doppelt kämpfen, um die gleichen Rechte zu bekommen, wenn man in eine Gesellschaft neu ist. Aber das gilt für überall auf der Welt. Ich meine, das ist nicht nur in Deutschland so. Auch die Leute, die in den Iran gehen, die müssen auch doppelt besser sein als eine Person, als Einheimische.
Jetzt versuche ich zwei Sachen gleichzeitig zu sagen. Das eine war, ich wollte noch hinten dran kleben, Silvia. Du hast gesagt, wenn ich als Frau einen Männerberuf machen möchte, dazu gehört aber auch, also einen Beruf, der klassischerweise als Männerberuf angesehen wird, dazu gehört aber auch, dass Berufe, die klassischerweise als Frauenberufe angesehen werden, dass auch diese Berufe geschätzt werden und gut bezahlt werden. Das ist nämlich auch ein Punkt, dass es da eben auch eine Diskrepanz gibt und dass klassische Frauenberufe gerne nicht so angesehen sind und gerne auch nicht so gut bezahlt sind. Und dann jammert man zum Beispiel rum, dass man so wenige Kindergärtner hat und die armen Kleinen immer nur Frauen als Vorbilder. Dann gibt halt ein bisschen mehr Geld raus, noch mehr dort Jungs Kindergärtner wäre und so weiter.
Ich denke, genau weil das so Mangelberufe werden, wird sich das in Zukunft auch ändern. Ja, wir wollen ja hier auch ein bisschen Optimismus mit reinbringen. Ich würde noch mal gerne auch in dem Zusammenhang auf den Iran zurückkommen. Mhm. Also meiner Meinung nach gibt es da eine relativ bigotte Situation. Auf der einen Seite sind Frauen wirklich, die sind in der Verwaltung, sie sind Anwältinnen, sie leiten Verlegerhäuser, sie sind Ärztinnen, sie sind Professorinnen. Also es gibt so gut wie keinen Beruf, wo Frauen nicht präsent sind. Ein Beispiel wäre Richter, also weibliche Richter sind nicht erlaubt. Vielleicht erinnern sich manche an Shirin Ebadi, die damals nach der Revolution eben ihr Amt als Richterin verloren hat. Aber ansonsten gibt es da wenig Ausnahmen. Und auf der anderen Seite aber werden Frauen im Recht, so wie die Islamische Revolution das auslegt, doch teilweise nur als halbe Menschen behandelt. Sie erben nur das Halbe, sie zählen nur als halber Zeuge. Also ich versuche mir immer so eine halbe Zeugin vorzustellen. Ja. Kein Mensch kann ja als halber Mensch irgendwo hingehen.
Ja. Ne? Oder sie dürfen nicht das Land verlassen ohne das Erlaubnis ihrer Männer.
Doch, inzwischen, ganz neu, ich habe kurz vorher noch mal recherchiert.
Okay.
Also sie dürfen nicht selber entscheiden. Bis 2017 brauchte die Frau die Erlaubnis ihres Mannes. Mhm. Sie brauchte ja auch einen Pass, um das Land zu verlassen.
Ja, aber jetzt nicht mehr.
hat eine andere Lösung gefunden. Und zwar geht die Frau jetzt zu den Behörden und die Behörden entscheiden, ob sie dann einen Reisepass bekommt und zum Beispiel für eine Konferenz oder auch für ein sportliches Ereignis oder für einen notwendigen medizinischen Eingriff das Land verlassen darf.
Okay, das ist dann neu.
Das ist sehr neu.
Das ist so ein Fortschritt. Ist das wirklich
ein Fortschritt?
Ja, ich finde, das ist besser als nichts.
Es ist tatsächlich ein kleiner Fortschritt, weil es heißt, dass die Frau zwar nicht selbstständig entscheiden darf, aber aus der klaren Vormundschaft ihres Mannes entlassen wird.
Aber sie ist immer noch in der Vormundschaft des Staates. Das heißt, der Mann in dem Amt, wenn es ein Mann da ist, der kann darüber entscheiden, ob er sie rauslässt oder nicht.
Ja, es kann aber auch sein, dass eine Frau dort sitzt. Und die ganze Geschichte hatte Vorläufer. Es gab nämlich in den letzten Jahren immer mal einen Fall, wo Ehemänner ihren Frauen verboten haben. Ich meine, in jeder Beziehung gibt es mal eine Krise. Und das war so ein Machtmittel. Da ging es dann wirklich um Fußballmeisterschaften beispielsweise. Und das Ganze ist publik geworden. Und das Ganze ist natürlich auch nicht gut für ein Land, das wirklich auch Vorzeige-Fußballerinnen zum Beispiel hat. Das ist die andere Seite. Es gibt Frauen-Fußballmannschaften, die in vorderster Linie mitspielen. Und da möchte sich der Staat, und ich gebe dir natürlich recht, deswegen meinte ich, es ist keine Selbstständigkeit der Frau, aber es ist eine Entlassung aus der Vormacht, alleinigen Vormacht des Mannes mit der Chance, vielleicht auch auf eine Frau bei der Behörde zu treten. Ja. Und es ist eine Sache, die von der emotionalen Beziehungsebene weggeht zwischen den beiden Partnern und einfach eine eher objektivere Einschätzung erlauben könnte, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig.
Genau. Inzwischen dürfen auch Frauen in ein Fußballstadion.
In Ausnahmefällen, genau.
Genau. Ja. Letzte Woche war schon der Fall, habe ich mitbekommen.
Also bei irgendwelchen Champions League-Spielen und Ähnlichem dürfen Frauen ins Stadion.
Zum ersten Mal halt. Und das war sehr gut, fand ich. Ja.
Wie ist denn die Stimmung der Frauen, wenn du in den Iran fliegst? Worüber spricht man? Spricht man über private Dinge oder auch mal über die politische Situation? Wie erlebst du das?
Ich finde, es gibt nicht wirklich einen wesentlichen Unterschied zwischen den Themen, die Frauen und Männer besprechen. Das heißt, die Frauen reden über die gleichen Themen wie die Männer. Es gibt nicht, dass die Frauen über bestimmte Sachen reden oder die Männer über bestimmte Sachen. Die Frauen haben schon einige. Was ich sehr gut finde, ist, dass unsere Frauen werden immer wieder gebildeter. Und je gebildeter die Frauen werden, desto mehr haben sie Ideen, Meinungen über unterschiedliche Sachen. Und das ist etwas, was sehr wichtig ist für ein Land.
In bestimmten Regionen, in den Städten oder ist es auch auf dem Land, dass die Bildung besser geworden ist?
Selbstverständlich, in den Städten sind die Frauen gebildeter als auf dem Land. Das ist überall so, aber denke ich mir auch.
Ist es in bestimmten Schichten oder ist das?
Ja, auch bestimmte Schichten.
Sind das Privatschulen? Ich frage jetzt so, weil in Deutschland das ja auch ein sehr wichtiger Punkt war, also gerade in meiner Jugend, dass die Bildung auch für Arbeiterkinder zugänglich war. Also ich bin ein Arbeiter- und Bauernkind und ohne die Möglichkeiten, die ich dadurch hatte, hätte ich nie studieren können oder hätte ich auch nie diese Art von Bewusstsein und Bildung erreichen können.
Silvia? Wenn ich kurz was dazu sagen darf, also man muss wirklich zugestehen, dass die islamische Revolution gerade im Bereich der Bildung einen enormen Fortschritt für Frauen gebracht hat. Es gab zur Schahzeit nur ganz wenig Universitäten und nur wenige Familien konnten es sich erlauben, ihre Töchter zum Studium zu schicken. Und gerade traditionelle Familien hätten es nie zugelassen. Es gab nur diese Universitäten in den allergrößten Städten. Ihr Töchterchen fern von sich irgendwo zum Studium zu schicken. Nach der Islamischen Revolution wurden übers ganze Land hinweg zig Universitäten gebaut. Das ermöglichte es zunehmend auch Frauen, das Studium aufzunehmen, weil die Universität dann in der Nähe ihres Heimatortes war. Und der Zugang zur Bildung ist enorm viel besser geworden in den letzten fast 40 Jahren. So enorm, dass inzwischen im Iran über 60% der Studierenden weiblich sind und so erfolgreich sind die weiblichen Studentinnen, dass die Regierung im Iran inzwischen Männerquoten einführen musste, damit es auch noch Männer in gewissen Bereichen gibt und für einige Zeit zumindest den Zugang zu Frauen bei manchen Studiengängen sogar verboten hat, weil dort ihre Präsenz so überwältigend war, dass die Männer aufbegehrt haben und gesagt haben, wir werden benachteiligt.
Ja, hast du das so erlebt, Shirin?
Ja, das stimmt, was Silvia sagt, aber was ich auch dazu sagen möchte, dass überhaupt die Bildung, egal in der Zeit von Schah oder danach, die Bildung für die Iraner sehr wichtig ist. Sie legen sehr viel Wert auf die Bildung, egal aus welchem Familienstand man kommt oder wie viel Geld man hat. Bildung ist sehr, sehr wichtig.
Vielleicht sollten wir eine kleine Musik machen, um unseren Hörern ein bisschen Luft zu geben. Ich finde aber diese Bemerkung mit der Bildung sehr wichtig und ich weiß nicht, was ihr davon haltet, aber ich würde mal auch gern darüber sprechen, dass der Iran ja ein sehr altes Kulturland ist und eine sehr besondere eigene Kultur eben auch hat.
Gut, dann machen wir doch jetzt hier wirklich, wie es Elvira gesagt hat, ein kleines Päuschen zum Reflektieren, bevor es weitergeht. Wir spielen jetzt das Lied Pol von Gugusch.